Die ukrainische Luftwaffe spricht von einer höllischen Nacht. So heftig wie seit Monaten nicht, hat Russland die Ukraine nach Angaben aus Kiew angegriffen.
Das ist ein Ausschnitt aus der Tagesschau von Sonntag. Ich habe da auch selbst gearbeitet und bei Deutschlandfunk Nova die Nachrichten gemacht. Und die erste Meldung des Tages war diese Großoffensive von Russland gegen die Ukraine. Meist mache ich ja Klimanachrichten. Das ist dann oft auch schlimm. Aber Krieg mit Bomben, das finde ich wirklich schwer, darüber zu berichten.
Ja, dieser Krieg beschäftigt uns ja auch schon so lange, der Krieg in der Ukraine. Diese Woche genau 1000 Tage.
Und wir gucken heute drauf, was dieser Krieg für die Umwelt und fürs Klima bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Aglaya Dahnen.
Und ich bin Ann-Kathrin Horn und wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und schauen jede Woche auf aktuelle Themen in Sachen Klima, Umwelt und Artenschutz.
Diese Woche schauen wir nochmal auf die große Weltklimakonferenz in Aserbaidschan, wo die Länder der Welt gerade noch über das Klima reden. Und da ging es auch um den Ukraine-Krieg. Das Schlimmste an so einem Krieg ist ja, dass Menschen sterben, dass Menschen verletzt werden und fliehen müssen. Aber die ukrainische Umweltministerin hat auch darüber gesprochen, welchen Schaden der Krieg in der Ukraine angerichtet hat fürs Klima und für die Natur.
Even during the war and despite the war, we need to think all together how to protect the nature.
Und das Thema hatten wir auch schon länger auf dem Schirm. Unser Hörer Bertram hat sich das schon vor einer Weile gewünscht, dass wir mal dazu berichten.
Anka, du hast es gemacht und du hast dir mal genauer angeschaut, was die ukrainische Umweltministerin dafür Schäden aufgelistet hat.
Ja, sie sagt, dass der Krieg in der Ukraine bisher einen Umweltschaden von fast 70 Milliarden Euro verursacht hat. Also dann wegen sowas, dass Luft, Wasser und Boden verschmutzt wurden. Und es gibt nicht nur einen Umweltschaden, sondern es gibt auch einen Klimaschaden. Das ist der Schaden, der durch Treibhausgase entsteht, die wegen des Kriegs zusätzlich entstanden sind. Da gibt es eine Berechnung von Klimafachleuten dazu und die sagen, das sind Schäden von ungefähr 30 Milliarden Euro.
Ich finde ja solche Zahlen in dieser Größenordnung super schwer zu greifen. Also 70 Milliarden, 30 Milliarden. Man will ja wissen, was heißt das für die Menschen in der Ukraine, für die Tiere, für die Natur?
Ja, ich kann es vielleicht mal ein bisschen konkreter machen. Also erstmal für die Umwelt. Letztes Jahr wurde in der Ukraine zum Beispiel ein riesiger Staudamm zerstört. Da sind dann in Folge zehntausende Tiere gestorben. Ganze Fischpopulationen sind verschwunden und es dauert wohl viele Jahre, bis die sich wieder erholen. In der Südukraine gibt es ein Naturschutzgebiet mit Steppenlandschaft. Sowas ist in Europa extrem selten. Und da wurden auch seltene Tierarten angesiedelt, Wildpferde zum Beispiel. Und dieses Naturschutzgebiet ist jetzt unter russischer Besatzung und das russische Militär hat da Militäranlagen hingebaut.
Was für die wilden Tiere wahrscheinlich nicht so gut ist.
Genau. Und in der Ostukraine, da wurden Bergbauminen geflutet und da ist jetzt das Grundwasser verseucht.
Wenn man das jetzt alles mal so aufgezählt hört, das klingt wahnsinnig deprimierend. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das jemals wieder, ich sag mal so, in Ordnung bringen will.
Ja, ist aufwendig, dauert, kostet, ja. Und bevor die Natur wieder renaturiert wird, also repariert wird, geht es auch ja oft erstmal darum, dass Häuser wieder aufgebaut werden. Und da sind wir jetzt schon beim zweiten Punkt, nämlich was so ein Krieg fürs Klima bedeutet. Da werden nämlich viele zusätzliche Treibhausgase ausgestoßen. Die ukrainische Umweltministerin sagt, in diesen 2,5 Jahren Krieg wurden so viel CO2 und andere Treibhausgase zusätzlich ausgestoßen, wie die Niederlande pro Jahr ausstoßen.
Ich finde, man muss jetzt aber schon mal fragen, ob diese Zahlen unbedingt so stimmen müssen. Also ich will der Umweltministerin aus der Ukraine nichts unterstellen, aber die Ukraine nutzt natürlich die UNO-Konferenz auch, um nochmal Druck zu machen, ne? Dass dieser Krieg aufhört, dass die Länder solidarisch sind mit der Ukraine. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass sie da übertreibt und das vielleicht ein bisschen schlimmer darstellt, als es eigentlich ist.
Ja, ich habe deswegen Lennart de Klerk gefragt. Der ist Niederländer und das ist der Fachmann auf dem Gebiet. Der beschäftigt sich schon lange damit, wie viele Treibhausgase durch Krieg entstehen. Und er hat mir geschrieben, dass er diese Zahlen für sehr realistisch hält.
Und diese Treibhausgase, also CO2 zum Beispiel, ne, das entsteht, weil Flugzeuge da rumfliegen und die Panzer rumfahren und so weiter.
Also Lennart de Klerk hat vor einer Weile schon mal in Interviews mit dem RBB und dem HR gesagt, dass die meisten Treibhausgase dadurch entstehen, dass man Gebäude oder Brücken, die kaputt gegangen sind, wieder aufbaut.
Besonders schlimm ist eigentlich der Wiederaufbau des Landes. Da ist natürlich unheimlich viel zerstört worden, Krankenhäuser, Wohnhäuser, Kindergarten und so weiter. Und dazu braucht man viel Zement und Stahl. Und die sind einfach sehr carbonintensiv.
Und de Klerk hat zusammen mit anderen für die UNO auch einen Bericht zu den ganzen Treibhausgasen im Ukraine-Krieg geschrieben. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Und da steht drin, der Wiederaufbau, der ist für mehr als 30% der Treibhausgase verantwortlich. Und der zweite große Punkt, das ist dann das Militär, was du auch gemeint hast, ne? Also dass Kampfflieger rumfliegen und dass Panzer mit Diesel rumfahren. Und so ein Leopard 2 Panzer, die ja auch Deutschland der Ukraine geliefert hat, braucht für 100 Kilometer 400 bis 500 Liter Diesel, also 100 Mal mehr als normales Auto.
Okay, wow. Das dauert wahrscheinlich auch, bis man den mal getankt hat.
Dann. Ja.
Mal eine ganz blöde Frage, ne? Also bei Autos sprechen wir ständig über E-Mobilität. Könnten nicht auch Panzer mit Batterien fahren? Also ich meine, bei LKWs geht das ja schon.
Ja, also es gibt auch Rüstungsunternehmen, die bauen schon Hybridpanzer. Also solche Ansätze gibt es schon. Aber ich habe ein Statement gefunden vom früheren NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und da sagt er, im Krieg gibt es einfach eine andere Priorität als Klimaschutz.
Wenn wir uns für etwas entscheiden müssen, das grün oder kampffähig ist, dann geht die kampfeffektive Lösung vor. Die Herausforderung ist, in Zukunft sicherzustellen, dass die kampfwirksamen Lösungen auch die grünen sind.
Ja, also ne, bei den ganzen Militärausrüstungen spielt Klimaschutz wirklich eine Nebenrolle. Und es gibt noch andere Faktoren bei dem Krieg, die die Erderwärmung anheizen. Das ist zum Beispiel, dass jetzt auch viele Wälder in der Ukraine abgebrannt sind.
Mir fallen da noch die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines an. Da ist ja auch viel Methan ausgetreten und das ist auch ein sehr, sehr klimaschädliches Treibhausgas, noch schädlicher als CO2.
Genau, das hat auch eine Rolle gespielt. Und ein anderer Randeffekt ist auch zum Beispiel, dass Flüge von Europa nach Asien wegen des Kriegs umgeleitet werden und jetzt oft ganze 4 Stunden länger dauern als vorher. Und auch das heißt mehr Treibhausgase.
Ich finde, da wird auch nochmal deutlich, ne? So ein Krieg hat am Ende nicht nur Folgen für die Menschen, die direkt betroffen sind, sondern ja über andere Wege dann für alle auf der Welt. Also Folgen, auf die man zuerst gar nicht kommt, wie zum Beispiel mehr Erderwärmung.
Ja, und nicht nur Krieg führt dazu, sondern es reicht schon allein, dass Länder Militär haben. Allein das verursacht viele Treibhausgase. Es gab dazu mal einen Bericht, der kam zu dem Ergebnis, dass ungefähr 5 bis 6% der gesamten Treibhausgase durch das Militär entstehen.
Also der gesamten Treibhausgase weltweit.
Genau. Und die ganzen Klimaschutzregeln, die es so gibt international, die gelten explizit nicht fürs Militär. Das ist da nicht mit drin. Und der Klimaexperte Lennart de Klerk, der sagt, viele Länder wollen da auch gar nicht rausrücken damit, wie viele Emissionen ihr Militär so verantwortet.
Aber wir merken auch, dass es eigentlich, dass diese ganze Thema Krieg und Klimawandel ist eigentlich noch ziemlich unbequem für die Politiker.
Und ist das auch in Deutschland so? Also weiß man, wie so die Klimabilanz der Bundeswehr aussieht?
Ja, Deutschland legt da Zahlen vor und sagt, dass die Emissionen zuletzt hochgegangen sind und auch in den nächsten Jahren auch weiter hochgehen werden, weil aufgerüstet wird. Es gibt auch andere Länder, die ihre Zahlen offenlegen. Und die NATO, die unterstützt das auch, dass die Länder da transparent sind und hilft auch dabei, wie Länder sowas erheben können.
Also so ein bisschen passiert da was.
Ja, aber wie gesagt, das machen erstmal bisher wenige Länder und der Klimaforscher Axel Mikelova von der Uni Zürich, der sagt, das Wichtigste ist wirklich, der Politik da Druck zu machen, damit sie sich doch mehr mit diesem Thema beschäftigt.
We need pressure. We need pressure by researchers. We need pressure by NGOs. We need pressure by the media. It will not fall from the sky.
Also vom Himmel fällt's nicht, sagt er, dass es besser wird.
Ready. Are you ready, Anka?
Auf jeden Fall.
Hier kommt sie, die Hymne für das Fossil des Tages. Fossil ist hier zweideutig gemeint. Also einerseits ein versteinertes Lebewesen aus einer anderen Zeit, aber es geht auch um fossile Brennstoffe, um Gas und Öl. wer schlecht ist und wer noch schlechter, das singen sie hier.
Ja, all the blame, all the shame, also Schuld und Schande für Öl und Gas.
Diese Hymne singen AktivistInnen bei Weltklimakonferenzen abends immer um 18 Uhr und auch jetzt bei der COP29. Unser Reporter in Baku, Georg Ehring, hat das für uns aufgenommen.
Ich finde es total absurd irgendwie, bei so einer ernsten Sache wie der Klimakonferenz und dann hat man da so ein Musical-Gesinge jeden Abend.
Muss auch mal sein wahrscheinlich. Das Ganze ist Teil einer ironischen Preisverleihung. Georg hat das so erklärt, da werden Länder oder Ländergruppen ausgezeichnet, die aus Sicht der AktivistInnen nicht genug machen für den Klimaschutz.
Das wird ein Pokal mit Kohle übergeben und es wird ernsthaft bis lustig erklärt, was der Grund ist, warum dieses Land die Auszeichnung bekommen hat. Ja, das ist halt einfach ein Ritual, was den COP-Tag abschließt und allen viel Spaß macht.
Ja, jetzt in Baku ist schon Russland ausgezeichnet worden, Südkorea war dabei, aber auch die G7 und die EU, ja, und damit auch zweimal Deutschland.
Was mich ein bisschen wundert, weil in meinem Kopf gehört Deutschland zu den Ländern, die ja eher bei denen sind, die Tempo machen beim Klimaschutz oder zumindest verkauft sich Deutschland ja immer so als Klimaschutzvorreiter. Aber du hast dir angeschaut, ob das wirklich stimmt.
Ja, weil das eine ist halt das Image, das andere sind Fakten. Und gerade ist ein neues Ranking erschienen und Deutschland steht da gar nicht so gut da. Und da steht auch drin, woran es hapert und an wem wir uns ein Beispiel nehmen könnten.
Okay, ich bin gespannt. Aber der Reihe dann nach, also erstmal, was ist das für ein Ranking? Ist das seriös?
Das heißt Klimaschutzindex. Erstellt wird dieser Index von Fachleuten, unter anderem der Umweltorganisation German Watch und der Denkfabrik New Climate Institute. Und die gucken sich jedes Jahr etwas mehr als 60 Länder an. Das sind die Länder, die für mehr als 90% der Treibhausgase weltweit verantwortlich sind. Und dann stellen sie eben eine Reihenfolge auf, ne? Welche Länder besonders viel und besonders wenig für Klimaschutz machen.
Mhm. Und Deutschland liegt da wo?
Deutschland ist im Vergleich zum letzten Jahr um 2 Plätze nach hinten gerutscht, von Platz 14 auf Platz 16.
Ja, ich finde jetzt 16 von 60 jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, ist noch vorderes Mittelfeld, könnte man sagen. Als Note bedeutet es aber, wir sind nicht mehr gut, sondern nur noch mäßig.
Also Note 3.
Ja, 3 bis 4 oder so, 3 minus.
Ja, sagen die Fachleute auch, warum sie Deutschland runtergestuft haben?
Ja, sie sagen, das liegt unter anderem daran, dass Deutschland 2 Problembereiche nicht in den Griff bekommt. Verkehr und Gebäude. Da werden immer noch zu viele Emissionen produziert und es ist wenig Besserung in Sicht. Gerade liegt ja auch der Fokus in Deutschland nicht auf Klimapolitik. Wir haben bald Neuwahlen. Viele Parteien setzen da eher auf Themen wie Sicherheit oder Migration. Allein in der EU gibt es 6 Länder, die in dem Index besser abschneiden als Deutschland.
Wenn ich jetzt raten soll, würde ich sagen, das sind die skandinavischen Länder.
Ja, also Dänemark ist dabei und Schweden, aber auch die Niederlande, Luxemburg, Estland und Portugal.
Was machen die denn besser?
Es gibt mehrere Schrauben, an denen die Länder drehen können. Am stärksten ins Ranking fließt ein, wie stark die Länder ihre Treibhausgasemissionen senken. Das ist einfach der wichtigste Faktor. Mhm. Und dann gibt es noch 3 weitere Faktoren, wie die Staaten die erneuerbaren Energien ausbauen, wie sie ihren Energieverbrauch senken und wie sie ihre Klimapolitik gestalten.
Und gibt es denn irgendwie ein Land, das das alles besonders gut hinbekommt?
Also es gibt kein Land, das die Note sehr gut erhalten hat. Die Fachleute haben, wie auch in den letzten Jahren, die ersten 3 Plätze im Ranking absichtlich leer gelassen. Da steht kein Land. Sie wollen deutlich machen, kein Land ist auf dem Weg, die Pariser Klimaziele tatsächlich zu erreichen.
Nicht mal die besten Länder der Welt.
Nee. Mhm. Aber am besten von allen untersuchten Ländern schneidet, wie schon die letzten 5 Jahre, Dänemark ab.
So, was macht Dänemark so toll? Was machen die anders?
Ja, wir können mal hören, was Jan Burg dazu sagt. Er ist Referent für Klimaschutz und Energie bei German Watch und Mitautor des Indexes. Er lobt Dänemark dafür, dass die Regierungen dort in Sachen Klimaschutz in den letzten Jahren einfach immer dran geblieben sind.
Deutschland kann von zum Beispiel von Dänemark, die ähnliche Bedingungen hatten, wie sie gestartet sind, vor allem lernen, dass man kontinuierlich die Politik immer weiter fortsetzt. Deutschland hatte zwischendrin immer wieder Pausen, gerade beim Ausbau der Erneuerbaren, und das hat Dänemark nicht gemacht.
Ja, man hat da einen Punkt.
Ein anderes Land, das in dem Ranking lobend erwähnt wird, ist Großbritannien. Das fand ich sehr spannend. Großbritannien hat nämlich vor wenigen Wochen sein letztes Kohlekraftwerk dicht gemacht. Es ist das erste Industrieland der Welt, das jetzt kohlefrei ist. Und damit ist es im Ranking direkt 6 Plätze nach vorne gerückt.
Ja, haben wir auch noch, können wir auch noch ein bisschen was machen.
Haben wir auch noch vor uns.
Ja, es ist ja gut, wenn es Länder gibt, die viel tun, vor allem wenn das große Industriestaaten sind. Aber global hilft es uns ja fürs Klima nur, wenn wirklich alle großen Player mitmachen.
Ja, davon sind wir weit entfernt. Die meisten Treibhausgase produzieren mit Abstand 2 Länder, die USA und China. Und diese beiden Länder liegen weit hinten im Ranking und haben die Note sehr schlecht bekommen.
Aber gerade China baut ja zum Beispiel sehr stark erneuerbare Energien aus.
Ja, die USA auch. Und beide Länder investieren auch viel in E-Mobilität. Der Klimafachmann Jan Burg glaubt, dass China in den nächsten Jahren deshalb im Ranking auch weiter nach vorne rutschen wird. Aber noch ist da eben nicht genug passiert. Und auch mit Bezug auf die USA ist gerade unklar, wie es weitergehen wird, ne, wenn Donald Trump dann Präsident ist.
Ja, darum ging es auch vorletzte Woche hier im Podcast. Also was bedeutet der Wahlsieg von Trump für Umwelt und Klima? Er will ja mehr Gas und Kohle fördern. Gibt es denn von den Fachleuten jetzt so eine Gesamtbilanz? Also sind die optimistisch, dass die Länder das hinkriegen mit Klimaschutz oder sind die pessimistisch?
Grundsätzlich sagen die Klimafachleute, dass die meisten Länder weit davon entfernt sind, genug zu tun, um eben das Pariser Klimaziel zu erreichen, also dass sich die Erde nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmt. Und noch steigen die weltweiten Emissionen. Aber sie sagen auch, der Ausbau der Erneuerbaren boomt. Und das wird auch jemand wie Trump nicht stoppen. Und wir sind ziemlich nah dran an so einem Scheitelpunkt. Also ne, noch steigen die Emissionen, aber bald könnte die Welt endlich anfangen, weniger Emissionen zu produzieren. Und dann kommt es eben darauf an, dass diese Kurve, die da nach unten geht, wirklich schnell nach unten geht und dass wir schnell wegkommen von fossilen Energieträgern. Mhm. Und dann ja, müsste es auch keinen Preis mehr geben, ne? Fossil of the day.
Ja.
Schade um die Hymne.
Ja. Ja, kriegen wir diese Klimakrise noch in den Griff? Das beschäftigt uns nicht nur hier im Podcast, sondern das bewegt auch viele von uns in ihrem täglichen Leben.
Wir würden gerne mehr über euch wissen, die ihr den Podcast hört. Was bewegt euch mit Blick aufs Klima, auf Umwelt und Nachhaltigkeit? Wovor habt ihr Angst und was gibt euch Hoffnung?
Ja, vielleicht habt ihr Lust, uns dazu eine Sprachnachricht zu schicken, die wir dann auch hier im Podcast spielen können.
Ja, aber unser Podcast soll keine Einbahnstraße sein. Wir fänden es schön, wenn Menschen sich gegenseitig zuhören und so auch andere Lebenswelten kennenlernen.
Und die Nummer dafür ist 0173 540 1163 und ihr könnt die Sprachnachricht auch per Mail schicken an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Was geht?
Aglaya, bist du schon im Black Friday-Kaufrausch?
Also wenn es nach meinem Spam-Ordner gehen würde, dann hätte ich heute ein neues Fahrrad gekauft, Unterwäsche und ein 1000-Teile-Puzzle. Alles wurde mir angeboten. Es war so viel Werbung in meinem Mail-Postfach. Ich habe gedacht, heute wäre schon Black Friday, aber du hast mich aufgeklärt, es ist erst nächste Woche.
Ja, beziehungsweise ist das ein längerer Prozess, weil bei vielen Shops gibt es diese Prozente auch jetzt schon, aber der richtige Black Friday ist erst nächsten Freitag am 29.11.
Ja, das Ziel solcher Rabattaktionen ist ja, wir sollen konsumieren.
Kaufen, kaufen, kaufen.
Ja, aber Konsum, und das wissen wir, hat problematische Seiten. Die Herstellung von Klamotten und Elektrogeräten ist ressourcenintensiv. Bei Online-Bestellungen entsteht Verpackungsmüll und dann die ganzen Treibhausgase, die entstehen beim Transport. Also ja, nachhaltig ist es nicht.
Ja, auf der anderen Seite kaufen wir ja alle was und dann ist es natürlich auch schön, wenn es dann mal billiger geht.
Ja, bei solchen massiven Aktionen wie Black Friday, da kaufen wir aber am Ende vielleicht Dinge, die wir wirklich gar nicht brauchen.
Ich merke das so an mir, ne? Ich bin jetzt so unter Druck wegen dieser Black Friday-Werbung. Ich denke jetzt, oh, okay, ich brauche ja eh ein neues Handy. Ich kaufe mir das unbedingt jetzt schnell. Oder gibt es noch irgendwelche Geräte oder Klamotten, die ich jetzt noch schnell da kaufen kann, ne? Damit ich auch diese Woche ausnutze.
Ja, also wir haben jetzt Tipps, wie du, Anka, wie ich, wie wir uns alle vor solchen Rabatt-Panikkäufen schützen können, wo man möglicherweise auch einfach unnötig Geld ausgibt. Ein Tipp ist zum Beispiel, dass man vorher, also zum Beispiel jetzt, eine Liste macht mit den Sachen, die man kaufen will, die man wirklich braucht Und dann kauft man wirklich nur diese Sachen.
Ja, das ist der eine Punkt. Und es lohnt sich auch zu gucken, was die Sachen sonst so kosten. Weil oft steht da ja dann beim Black Friday so 40% oder 50% billiger. Und ich habe das mal gecheckt bei meinem DAB-Radio, das ich mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft habe, zu normalen Zeiten. Und habe mich dann mega geärgert, als ich gesehen habe, das ist jetzt krass reduziert. Und dann habe ich gesehen, dass die Firma gerade da einfach einen super hohen Fantasiepreis als angeblichen Originalpreis hingeschrieben hat. So teuer war es gar nicht, als ich es normal gekauft habe.
Mega frech.
Ja, fand ich auch.
Ja. Es gibt eine Untersuchung von Idealo, das ist eine Plattform, die Preise vergleicht. Und die hat das für 2022 mal ausgerechnet, wie viel man wirklich sparen konnte. Und da kam raus, mehr als 60% der Produkte waren in der Black Friday-Woche tatsächlich günstiger als sonst, aber im Schnitt nur ungefähr 6% günstiger.
Ja, und natürlich auch 6% sind viel, wenn man was Teures kauft, wie ein E-Bike oder ein Fernseher, aber es sind halt bei weitem nicht die Prozente, die Händler da draufschreiben, um uns anzulocken. Und das Vergleichsportal sagt auch, es gab auch Tage, da gab es noch mehr Rabatt als in der Black Friday-Woche. Das war dann auch oft im November, aber schon kurz vorher. Also es lohnt sich echt, sich von der Black Friday-Woche nicht in so eine Torschluss-Kaufpanik versetzen zu lassen, sondern lieber vorher rational überlegen, was will ich, was kostet das normalerweise, und dann auch die Preise schon vorher mal beobachten.
Ich habe auch gesehen, dass es Händler gibt, die dieses Problem mit dem Überkonsum ansprechen, wirklich an Black Friday, und sagen, na, wir machen was als Ausgleich, also wir pflanzen dann zum Beispiel mehr Bäume.
Ja, manche Shops, die nennen ihren Black Friday sogar auch Green Friday, weil sie sagen, so für alles, was da gekauft wird, pflanzen wir eine Blühwiese oder spenden was an Klimaprojekte. Hm. Aber das ist natürlich ein sehr schmaler Grat zu Greenwashing.
Ja. Es gibt aber auch eine richtige Gegenbewegung, den Circular Monday. Der ist auch nächste Woche, immer der Montag vor Black Friday. Und die Organisatoren, die rufen uns an dem Tag dazu auf, unsere Sachen zur Reparatur zu bringen oder eben zu recyceln, also nicht neu zu kaufen. Welche Läden da mitmachen, das sammeln die auf einer Website, und den Link, den findet ihr in den Shownotes.
Aglaya, die Zeit ist um für heute. Was nimmst du mit aus unserer Folge?
Ja, dass ich jetzt noch eine knappe Woche Zeit habe, mir zu überlegen, ob ich am Black Friday mitmachen will. Und wenn ja, was ich wirklich brauche. Also ich mache da eine Liste und mehr wird nicht gekauft. Und was ich wirklich interessant fand, ist, dass es mit Großbritannien jetzt ein erstes Industrieland gibt, das raus ist aus der Kohle. Und du, was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, ich merke, mich setzt einfach dieser Black Friday jedes Jahr wirklich unter Druck. Und das mit der Liste und vorher schon Preise anschauen, das finde ich auch eine gute Sache. Also für jetzt ist, glaube ich, schon zu spät, aber nächstes Jahr werde ich es dann mit Vorlauf so machen. Und was ich vor dem Podcast auch nicht wusste, ist, wie viele Liter Diesel so ein Panzer braucht.
Deine Minute Natur.
Ein Herbstwochenende steht vor der Tür. Und ich finde, da gibt es ja nichts Schöneres, als durch den Wald zu spazieren.
Das machen wir dann doch jetzt hier schon mal akustisch. Danke an unsere Hörerin Barbara, die hat das für uns aufgenommen.
Wir sagen tschüss.
Wir sind Anka
und Aglaya.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.